Radio Herne 90.8. Bürgerfunk. Hier funken unsere Hörer selbst in eigener Verantwortung und Regie.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Ich bin Miriam Becker und darüber wisst ihr später mehr. Weihnachten am Strand. Hernerin feiert im Bikini. Bücher statt Bett. 24 Stunden büffeln in der Unibibliothek. Schleimen lohnt sich, die Kopfnoten sind da. Und jetzt aber die Kurzschluss-Veranstaltungshinweise. Erst keine weiße Weihnacht und dann noch eine Silvesternacht im Nebel. Das war ja wohl nichts. Ich telefoniere gerade mit Lisa Wernsdörfer übers Internet. Die 20-Jährige kommt zwar aus Herne, hat die Feiertage aber am anderen Ende der Welt verbracht, in Australien. Lisa, wie viel Uhr ist denn jetzt gerade bei dir?
Ja, bei mir ist es gerade 4:15 morgens in der Früh.
Also wir hatten ja dieses Jahr keine weiße Weihnacht. Wie sah es denn dann erst unterhalb des Äquators aus?
Also Weihnachten und Silvester war das Wetter sehr, sehr gut. Es war 30 Grad und ja, alle Leute sind nur in kurzen Hosen, kurzen Röcken, Tops oder Bikini auch rumgerannt.
Und wie feiert man Weihnachten in Down Under? Du hast deine Familie doch bestimmt vermisst.
Ehrlich gesagt habe ich meine Familie nicht vermisst. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich denke mal, weil die Leute hier nicht so weihnachtlich drauf sind, die da in dem Ort, wo ich war, war nicht weihnachtlich geschmückt, nur mal so ein paar Merry Christmas Schilder in den Schaufenstern, aber sonst auch gar kein Weihnachtsbaum oder sonst was.
Also keine Besinnlichkeit. Aber Silvester feiert man doch schon, oder? Die Straßen in Herne waren ja tagelang noch zugemüllt mit Silvesterkrachern.
Also hier in Australien ist es so, dass jede Stadt ein eigenes Feuerwerk hat. Das wird hier von der Stadt organisiert und selber knallen darf man nicht. Es wird hier überhaupt nichts verkauft. Und ich habe Silvester in mehreren Clubs gefeiert, habe so eine Clubtour gemacht und um 12 Uhr war dann das Feuerwerk über dem Meer, was sehr schön war.
Aber jetzt erzähl erstmal, was du da unten eigentlich genau machst.
Work and Travel heißt, dass du ein Jahr in Australien arbeiten kannst und rumreisen kannst. Normalerweise kriegt man dieses Work and Travel Visa nur einmal im Leben ausgestellt, aber wenn du mindestens drei Monate auf einer Farm gearbeitet hast, dann kannst du ein zweites Working Holiday Visa bekommen. Und ich habe das mit einer Organisation gemacht, wobei ich sagen muss, das lohnt sich überhaupt nicht, das ist einfach nur Geldverschwendung. Man kann ja auch ruhig alleine hinkommen, ohne irgendeine Organisation, da man wie Bankkonto eröffnen oder Visa abstempeln lassen und all sowas. Kann man auch ruhig alleine machen.
Und wie lange bist du schon dort?
Ich bin schon seit 6 Monaten hier in Australien, aber mir kommt die Zeit noch gar nicht so lange vor, da ich so viel erlebt habe und irgendwie kommt mir das vor wie so ein 2 Monate langer Urlaub.
Also Work and Travel heißt ja da nicht nur Urlaub, oder? Was musstest du denn für Jobs bisher machen?
Am Anfang habe ich eine Woche in einer Firma gearbeitet, da musste ich CDs und DVD-Cover in die Hüllen stecken. Und dann habe ich 2-mal auf einer Farm gearbeitet für 7 Wochen. Die erste Farmjob, da musste ich Erdbeeren einpacken. Und bei der zweiten Farm habe ich Melonen gepflückt und verpackt.
Ich kann mir vorstellen, dass es gerade als Mädchen nicht immer leicht ist, auf Sachen wie Shoppen zu verzichten. War bei dir das Geld denn schon mal knapp?
In Geldnot war ich eigentlich noch nicht wirklich, da es eigentlich relativ gut bezahlt wird. Aber ja, sieht so langsam, wo ich hier in den ganzen Touristenorten bin, sind natürlich auch die ganzen Surfer-Shops, wo ich schon viele Klamotten eingekauft habe. Und jetzt wird es langsamer Zeit, wieder zu arbeiten und wieder Geld zu verdienen.
So ein Auslandsaufenthalt ist natürlich immer wahnsinnig aufregend. Was sind denn so die schönsten Erfahrungen, die du mit nach Hause nimmst?
Eigentlich, dass ich so viele Leute aus verschiedenen Ländern kennenlerne, so viel Neues sehe. Also hier gibt es Regenwälder oder auch die Aussichten aufs Meer oder zum Beispiel die Blue Mountains in Sydney. Also was haben wir ja alles gar nicht in Deutschland.
Okay, dann wünsche ich dir noch ein weiteres spannendes halbes Jahr und wir sehen uns dann ja in 6 Monaten.
Dankeschön.
Wenn ihr noch mehr über Work and Travel wissen wollt, meldet Lisa doch einfach über unsere Homepage www.radiokurzschluss.de.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Es ist Sonntagabend, kurz vor 7:30. Ihr sitzt vor dem Rechner an eurer Diplomarbeit. Und Horror, euch fehlt das passende Zitat. Doch die Rettung naht.
Sie können donnerstags früh um 3 kommen und könnten theoretisch bleiben bis samstags 24 Uhr.
Diese erfreuliche Botschaft kam von
Norbert Göwert, stellvertretender Leiter der Universitätsbibliothek Dortmund.
Seit November kann man also zu den unmöglichsten Zeiten in der Unibibliothek Dortmund lesen und lernen. Aber was bedeuten die erweiterten Öffnungszeiten denn genau?
Das bedeutet, dass wir montags um 8 Uhr die Bibliothek öffnen und sie erst samstags um 24 Uhr wieder schließen.
Doch schlafen kann man hier leider nicht, denn
die Bibliothek hat eine Benutzungsordnung. Dort steht drin, dass wissenschaftliche Nutzung der Verwendungszweck dieser Bibliothek ist. Insofern sollte man sich daran natürlich halten.
Uns interessiert, ob es das Horrormärchen des nächtlichen Lernstresses wirklich gibt oder was die wahren Motivationen sind, um nachts im warmen Bett fernzubleiben.
Normalerweise lerne ich gar nichts. Zu Hause nur Fernsehen gucken, Internet entrufen, sowas.
Heute habe ich diesen Monat kein Internet mehr. Deshalb.
Doch eine 24-Stunden-Öffnung ist auch dann eigentlich nicht notwendig.
Ja, an sich finde ich es gut, aber länger als 12 Uhr ist wirklich nicht notwendig. Ja, weil da glaube ich nicht so viele mehr da sind, aber ich habe es selber noch nicht gesehen.
Und die offizielle Seite beobachtet?
Zu den tiefen Nachtzeiten haben wir so etwa 10 Benutzer in der Bibliothek. Aber auf der anderen Seite kann man jetzt schon feststellen, dass man bis 24 Uhr etwa noch 100 bis 200 Benutzer hat.
Das bedeutet also,
dass die erweiterten Öffnungszeiten sehr gut angenommen werden.
Deshalb heißt es auch,
man kann jetzt schon sicher sagen, dass wir die Öffnungszeiten nicht auf das Maß reduzieren werden, das wir vor dieser Probephase hatten. Es hat sich jetzt schon gezeigt, dass offensichtlich am Samstagabend beispielsweise ein sehr hoher Bedarf an Öffnungszeiten ist. Und auch die Nutzung bis 24 Uhr, da zeichnet sich meiner Ansicht nach ganz deutlich ab, dass man mindestens bis zu diesem Zeitpunkt die Öffnungszeiten beibehalten sollte.
Finanziert wird der 24-Stunden-Service übrigens durch Studiengebühren und ein größerer Teil aus Projektmitteln. Und?
Das Feedback der Benutzer ist auch so, dass das als sinnvoller Einsatz dieser Studienbeiträge angesehen wird.
Eine Sache würde mich jedoch ein bisschen abschrecken, auch wenn mir nachts um 3 plötzlich ein Zitat fehlt. Nämlich zur Geisterstunde noch zwischen hohen Bücherwänden zu sitzen. Dies findet auch Jana, eine Dortmunder Studentin aus Herne, die den Service lieber ablehnt.
Weil ich schon einfach zu viele Filme zum Beispiel gesehen habe, die irgendwie dann nachts oder so in den Bibliotheken spielen und dann zwischen den Gängen und so.
Und auch,
weil ich halt ungerne so abends im Dunkeln mit Bus und Bahn dahin fahren möchte und auch eigentlich mich nicht so gerne alleine abends oder wenn es dunkel ist, da auf dem Campus aufhalte.
Aber entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind anscheinend getroffen.
Man muss dazu sagen, dass wir natürlich bemüht sind, das Sicherheitsniveau weiter anzuheben. Wir haben ständig 2 Personen eines Sicherheitsdienstes hier vor Ort. Das alleine, meine ich, erhöht schon das Sicherheitsniveau auf ein Maß, das in vielen öffentlichen Gebäuden seinesgleichen sucht.
Doch in Zukunft sollen sich alle noch sicherer fühlen können.
Wir werden durch organisatorische Maßnahmen, beispielsweise, dass wir Telefone installieren werden oder dass eine Sicherheitskraft ständig präsent ist in den Lesesälen, dieses Niveau noch weiter anheben.
Wer sich dann immer noch fürchtet, kann auch einen Geleitschutz zum geparkten Auto in Anspruch nehmen.
Sie können unser Sicherheitspersonal ansprechen, das dann bereit ist, sie auch zum Parkplatz zu begleiten.
Judith Becker für Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Es ist der erste Sonntag im Monat und dazu noch der letzte Ferientag. Morgen geht die Schule wieder los und in 2 Wochen gibt's dann auch schon Halbjahreszeugnisse. Das bedeutet, die Schüler kriegen das erste Mal ihre Kopfnoten aufs Zeugnis. Die Abiturienten diesen Jahres fanden ihre Kopfnoten allerdings schon unterm Weihnachtsbaum. Sie bekamen ihre Zeugnisse schon am letzten Schultag vor den Ferien. Insgesamt gab es 6 Kopfnoten, nämlich Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Sorgfalt, Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit. Direkt nach der Zeugnisvergabe haben wir 4 Schülerinnen und Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums aus der Jahrgangsstufe 13 nach ihrer Meinung zu den Kopfnoten gefragt. Zunächst wollten wir wissen, muss es wirklich so viele unterschiedliche Kategorien geben und machen die überhaupt Sinn?
Also ich finde, die Kopfnoten sind auch zu viele und ich finde auch, dass Lehrer das schwer bewerten können, diese ganzen Kategorien, da sie sich teilweise auch widersprechen und für den Schüler nicht ganz schlüssig sind.
Also ich finde die Kopfnoten an sich eigentlich auch ganz gut, nur ich finde es dumm, dass die in der 13 bei uns dann eingeführt wurden, weil es jetzt keinen Sinn mehr macht, irgendwie auf die Ordnung oder so zu achten, denn ich meine, wir sind 18 und da wird sich jetzt kaum noch was ändern können.
Die Vorschläge für die Noten werden von den LK-Lehrern gemacht und von den anderen Kurslehrern bestätigt oder verändert. Ist dieses System wirklich fair?
Man hat auch irgendwie kein Wissen darüber, wie die Lehrer jetzt den einzelnen Schüler benoten oder wie genau das Verfahren aussieht. Und zum anderen finde ich auch, dass wir auch zum Beispiel einer gewissen Subjektivität der Lehrer ausgesetzt sind und daher eben manche Lehrer strenger bewerten und manche weniger und manche eben auch die Noten beschönigen.
Wenn diese Noten auf dem Zeugnis stehen, bedeutet das gerade bei den Abiturienten, dass diese ebenfalls beim zukünftigen Chef landen. Frage: Vorteil oder Nachteil?
Ja, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, weil der Arbeitgeber sollte sich ja eigentlich selber ein Bild machen, ob der Angestellte passt ins Arbeitsverhältnis. Deshalb weiß ich nicht, ob das so wichtig ist.
Und was sagen die Lehrer selber zu der Wiedereinführung der Kopfnoten? Denn schließlich sind es sie, die uns Schüler beurteilen. Monika Dickel, Lehrerin am Pestalozzi-Gymnasium, sagt, was sie grundsätzlich davon hält.
Zunächst mal sind natürlich Kopfnoten Mittel der Disziplinierung. Grundsätzlich ist es besser, das so offen auszutragen, als über die Noten selbst. Das finde ich eigentlich ganz gut an den Kopfnoten. Ich meine auch, dass sie Hinweise liefern für Chefs in Firmen, was er von den Auszubildenden, die von den Schulen kommen, zu halten hat.
Allerdings sieht Frau Dickel die Notengebung nicht nur positiv.
Andererseits sind die natürlich auch fragwürdig in mancherlei Hinsicht. Und es ist auch die Frage, wie zum Beispiel Fachlehrer, die Schüler nur 2 Stunden in der Woche sehen, wirklich über das nötige Wissen verfügen, die Kopfnoten dann auch ganz sachgerecht geben zu können. Ich denke, da müssten die Kollegen sehr gut zusammenarbeiten.
Und auch von ihr wollten wir wissen, ist es sinnvoll, die Schüler in so vielen unterschiedlichen Kategorien zu bewerten?
Also, dass man das differenziert, finde ich prinzipiell gut. Über die Form der einzelnen Ausdifferenzierung müsste man sich sicher noch unterhalten.
Es ist also abzuwarten, was eure Reaktionen nach dem 18. bewirken.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Auch wenn die Ferien vorbei sind, es gibt ja nicht nur Schule im Leben. Wir verraten euch, wo ihr keine Kopfnoten kriegt. In
Jetzt aber
mit Daniel Terlau. Am Mittwoch, den 9. Januar, liegt Rocky Beach in Bochum. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, auch bekannt als die 3 Fragezeichen, machen als Vollplayback-Theater Halt im Ruhrkongress in Bochum und lösen einen spezial gelagerten Sonderfall. Zu sehen gibt es die 1. Folge, die 3 Fragezeichen und der Superpaparei. Mittwoch, der 9. Januar, im Ruhrkongress in Bochum. Die Türen öffnen um 19 Uhr.
Jetzt aber!
Am Samstag, den 12. Januar, ist es wieder soweit. Der 1. Roomservice des Jahres öffnet seine Pforten in den Flottmannhallen in Herne. Diesmal heißt es wieder improvisieren, bei der Subkultur Bandfusion. Der Roomservice stellt das Equipment und ihr stellt euch auf die Bühne. Egal ob Musik, Comedy oder was auch immer, die Bühne gehört euch. Als Einstimmung gibt es einen feinen Act aus Herner Gefilden. Der 1. Roomservice des Jahres am Samstag, den 12. Januar in den Flottmann-Hallen in Herne. Los geht's um 21.30 Uhr.
Jetzt aber!
Dreifach Ska gibt es am Freitag, den 25. Januar im FZW in Dortmund. Los Placebos, eine Institution in Sachen Ska, Reggae und Dancehall, spielen zum Tanze auf. Sie sind bekannt für schweißtreibende Konzerte und exzessive Tanzgelage, bei denen Freunde des Offbeats voll auf ihre Kosten kommen. Unterstützt werden Los Placebos von den Baboons aus Bayern, die mit melodischem Ska- und Reggae-Songs aufwarten, aber auch mit aussagekräftigen Punkrock-Songs. Das Trio komplett machen Reefer Madness. Los Placebos, Baboons und Reefer Madness am 25. Januar im FZW in Dortmund. Los geht's um 19 Uhr.
Jetzt aber! Let me entertain
you. Wer am Rosenmontag nicht nach Köln will, um sich mit Kamelle bewerfen zu lassen, aber trotzdem schunkeln und eine flotte Sohle aufs Parkett legen möchte, dem sei das Rosenmontags-Partykonzert in den Flottmannhallen empfohlen. Für die richtige Stimmung sorgt die Herner Coverband Kawasaki mit den besten Partyhits von den 80ern bis heute. Kawasaki, Rosenmontag, den 4. Februar in den Flottmannhallen in Herne. Die Türen öffnen um 19 Uhr. Karten gibt's auch schon vorher in der Flottmann-Kneipe.
So, ich bin jetzt auch kaputt nach einer ganzen Stunde Arbeit und das noch Sonntagabends. Doch ich war ja nicht allein. Geholfen haben mir Lisa Wernsdörfer, Judith Becker, Daniel Terlau und Michael Schneider, der die Technik bediente. Falls euch irgendwas nicht gepasst hat, könnt ihr mich gerne verklagen. Uns hört ihr wieder am 3. Februar ab 19 Uhr hier auf Helle 98.8. Oder als Podcast auf www.radiokurzschluss.de. Mein Name ist Miriam Becker. Adios.
War das schön?
Natürlich, denn das war eine Sendung des Bürgerfunks, produziert im Studio von
Kurzschluss, das Jugendmagazin.